Ich brauche nur einen Text vorzustellen, den ich auch versprochen habe vorzustellen. Das ist gewissermaßen der letzte Text, obwohl es nicht klar wann Benjamin ihn geschrieben hat. Auf jeden Fall, er wird datiert 39-40 in der Regel. Es gibt eine Theorie, dass er diesen Text mit sich getragen hat, seit einigen Jahren, ohne sich dazu zu entscheiden, diesen Text zu veröffentlichen. Das ist nicht seine Überschrift, aber der Text heißt über den Begriff der Geschichte. Und in den letzten Jahrzehnten wurde dieser Text dermaßen sozusagen zerpflückt. Ja. Jeder Satz wurde benutzt, entweder als Überschrift oder Unterschrift oder Epigraph oder das oder jenes. Und oder Buchüberschrift, wie bei Zizek und der letzte Bücher und so weiter und so fort. Man kann sozusagen das schon nicht wiedererkennen. Fast jeder Satz, den man hier findet in diesem Text, hat man schon irgendwann 100-mal gelesen. Das werden Sie merken. Aber es ist erfrischend, irgendwie den Text als solche wieder zu lesen, um ein bisschen Zusammenhang herzustellen. Das ist eine kleine Bibel der postmodernen Theorie. Dieser Zusammenhang ist im Grunde sehr klar ausgedrückt, aber meistens so auch merkwürdigerweise nicht interpretiert. Das heißt, man nimmt bestimmte Figuren, das ist bei Benjamin immer so, man nimmt bestimmte Figuren und benutzt sie für eigene Zwecke, aber es wäre sinnvoll, also ein bisschen das Ganze zu rekonstruieren. Der Text ist als Serie der Aphorismen geschrieben, ein bisschen im nietzscheanischen Stil. Und ich würde sagen, vom Aphorismus zum Aphorismus übergehen. Ich weiß nicht, hat jemand den Text gelesen schon? Ja. Sonst niemand, ja? Okay, dann würde ich das sozusagen so verfolgen. Die Aphorismen, dass Sie auch wieder erkennen können. Ja, wie gesagt, dazu gibt es ja genug Gelegenheiten. Also Aphorismus 1, das ist eben dieser Textabschnitt, der immer wieder benutzt wird für die Überschriften auch der Zizek-Bücher. Ich lese vor so einer Passage. Bekanntlich soll er einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schauspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht. Aber eigentlich war es so, dass nicht die Puppe gespielt hat, sondern ein kleiner, buckliger Zwerg, der in dieser Puppe saß, und er war ein Meister des Schauspiels und deswegen auch gewonnen hat. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Historischer Materialismus war offizielle Lehre der Sowjetunion zu dieser Zeit, wurde oft mit dem Stalinismus assoziiert, und wenn Benjamin sagt, das ist eine Puppe, die Idee mit dem historischen Materialismus heißt, und da ist ein Zwerg drin, und dieser Zwerg ist die Religion, die Theologie, die eben verborgen ist in diesem historischen Materialismus, dann wird das oft interpretiert als eine Kritik am historischen Materialismus. Es aus dem Zusammenhang des Textes folgt, dass es nicht der Fall ist, ja, sondern Sie werden gleich sehen, dass er sich absolut und hundertprozentig zum historischen Materialismus bekennt und sich als historischer Materialist versteht. Also es enthält, diese Figur enthält keine Polemik gegen den Stalinismus oder historischen Materialismus, sondern er sozusagen versucht zu zeigen, dass der historische Materialismus eine theologische Grundlage hat, dass das historische Materialismus theologisch operiert. Das ist in seinen Augen kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Das heißt, das Ziel des Textes ist zu zeigen, dass die Theologie besser ist als Philosophie und historischer Materialismus deswegen philosophisch immer gewinnt, weil er sich ein sozusagen eine verkümmerte, also zwerghafte, aber immer noch Tradition der Theologie anknüpft. Im Aphorismus 2 geht es darum, dass das haben wir diskutiert gestern, also diejenigen, die bei dem Lebensseminar dabei waren, können Sie sich da erinnern. Schon im zweiten Abschnitt oder im zweiten Aphorismus beginnt sozusagen beginnt zu beschäftigen sich Benjamin mit seiner eigentlichen Aufgabe, und das ist die Kritik des Fortschrittsglaubens und der Figur des Fortschritts selbst. Das ist sozusagen das Ziel des Ganzen. Und er beginnt ungefähr so, wie ich es das gestern dargestellt habe, für die, die da waren, nämlich er sagt, letztendlich, und das wird wiederholt, das wird die ganze Zeit wiederholt, letztendlich ist uns das Schicksal der Generationen, die nach uns kommen, völlig egal. Ja. Das heißt, die Vorstellung, dass wir für eine Zukunft arbeiten, und für die nächsten Generationen, und dass es eine starke Motivation ist, das stimmt nicht, weil wir können uns diese Zukunft nicht vorstellen und wir haben zu dieser Zukunft kein effektives Verhältnis. Man sagt sozusagen Kinder und Kinder der Kinder, aber wir kennen diese alle Zusammenhänge nicht. Wir wissen, dass wir nicht, dass wir schon tot sein werden, wenn das alles eintritt. Und das schafft eine tiefe Gleichgültigkeit der Zukunft gegenüber. Der Fortschrittsglaube ist eine reine Ideologie und sie kann einen affektiv nicht mobilisieren. Ganz anders ist die Vergangenheit, weil die Vergangenheit, auch individuelle Vergangenheit, provoziert bei uns traumatische Erfahrungen und unterdrückte Gefühle des Neides, der Ambition und des Hasses den anderen gegenüber. Das heißt, wir schleppen mit uns sehr viel an Beleidigungen, Ungerechtigkeiten, unangenehmen Erinnerungen, repressierten Wünschen. Und zu denen haben wir ein effektives Verhältnis. Ja, das ist die Figur, die ganz eindeutig nietzscheanischen, freudianischen Ursprung hat. Ja, das heißt, unser Unbewusstes oder unser Gedächtnis ist voll von Ressentiments und Hassgefühlen. Ja, und vom unerfüllten Begehren. Und dadurch sind wir traumatisiert und das ist ein reales, affektives Verhältnis. Das heißt, ein reales, affektives Verhältnis haben wir nur zur Vergangenheit und niemals zur Zukunft. Was die Zukunft anbelangt, es ist nur ein Aspekt für uns wichtig. Wir stellen uns vor, als wir in der Zukunft uns rechnen werden für unsere Vergangenheit. Ja? Was wir imaginieren, ist ein Rachefeldzug. Das ist Kill Bill sozusagen. Ja? Das war Theorie. Das heißt, sozusagen die Zukunft ist die Zukunft der Rache. Auch eine nietzscheanisch-freudianische Überlegung. Die startet das schon im zweiten Aphorismus. Das sagt, es gibt Menschen, mit denen wir nicht hätten reden können, aber nicht geredet haben. Und es gibt Frauen, die uns hätten geben können, aber es nicht gemacht haben. Und es gibt also riesige Reihe der Enttäuschungen und Frustrationen. Und die erzeugen eine schwache Hoffnung, dass sie irgendwann kompensiert werden. Ja, in der Zukunft, wie gesagt. Erstens, und das ist das Zentrale, erstens individuell und zweitens kollektiv, weil wir schleppen mit uns sozusagen diese Frustrationen, aber diese Frustrationen integrieren sich oder schreiben sich ein, das ist der zweite und nicht freudianische und nicht, vielleicht nicht scheinische, aber nicht freudianische Zug. Was er betreibt, ist keine individuelle Psychologie im Sinne von Freud, sondern was er sagt, unsere Frustrationen sozusagen schreiben sich ein in eine heimliche, aber machtvolle Geschichte der Frustrationen als solche. Das heißt, wir sind frustriert, aber auch Generationen davor waren frustriert und Generationen davor waren frustriert. Und also Menschen waren immer frustriert, ja? Immer unzufrieden, immer beleidigt, immer unterdrückt, immer ihr Begehren wurde immer unerfüllt. Und da gibt es ja lange Geschichte dieser unerfüllten Wünsche. Und diese Geschichte macht einen Druck. Dieser Druck, wie er sagt, ist ein schwacher Druck. Auf der einen Seite. Ja? Man spürt diesen Druck, es ist ein schwacher Druck. Aber dieser Druck ist immer da. Und dieser Druck lässt sich mobilisieren. Und sagt, der historische Materialismus spürt diesen Druck. Ja. Der historische Materialismus ist derjenige, der diesen Druck spürt. Und das nennt er die schwache messianische Kraft. Uns ist eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Diese schwache messianische Kraft wird ausgebeutet, jetzt von einem Buch zum anderen. Ja. Es gibt kein Buch von Derrida, es gibt kein Buch von irgendjemandem, der nicht über die schwache messianische Kraft spricht. Also, diese schwache messianische Kraft kommt von diesem Abschnitt und sie ist nichts anderes als eine vage Hoffnung oder nicht einmal Hoffnung, ja, sondern ein vages, undeutliches Verlangen nach einem Ereignis, das mich recht, ja, das sozusagen meine Rache ausübt, ja, dass jemand meine Rache ausübt. Ja, so wie bei Anna Karenina von Tolstoi, das beginnt mit meiner ist die Rache, ja, sagte Gott. Ja. Also, dass jemand mich recht, ja, irgendwann. Ja. Das ist dieser, dass jemand für mich eintritt und jemanden so beleidigt, wie ich die ganze Zeit beleidigt worden war. Und nicht ich die ganze Zeit beleidigt worden war, sondern alle anderen auch vor mir. Ja? So etwas sozusagen, ein Beleidigtsein, dass ich mich mit mir historisch mitschleppe. Also das ist diese schwache messianische Hoffnung, ist genau das, womit er startet. Und dann kommt der dritte Punkt, der oft übersehen wird. Da ist so oft übersehen, dass ich das vorlese. Zumal es ein ganz kleines ist. Der Kranist, welcher die Ereignisse her erzählt, ohne Große und Kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, dass nichts, was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist. Freilich fällt erst der Erlös der Menschheit ihrer Vergangenheit voll auf zu. Das will sagen, erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Jeder ihrer gelebten Augenblicke wird zu einer Citation à l'ordre du jour, welcher Tag eben der jüngste ist. Hier haben wir Überlagerung der zwei Überlegungen. Und diese Überlagerung der zwei Überlegungen produziert den ganzen Text. Und das ist eben diese zwirkende Puppe eigentlich. Ja. Eine ist der mythische, christliche, jüdische Vorstellung vom jüngsten Tag als der Tag, an dem Messias kommt und richtet. Und dieser jüngste Tag unterbricht die Geschichte und geht über die Geschichte hinaus. Das heißt, es ist der jüngste Tag, das ist das letzte Gericht, das sozusagen der Vorteil hat in Bezug auf jedes andere Gericht. Und jedes andere Gericht ist per Definition ungerecht. Jedes andere Gericht ist ungerecht, weil dieses Gericht nur teilweise die Tatsachen zitieren kann. Ja, ich frage, wenn wir richten, wir mobilisieren bestimmte Dokumente, wir mobilisieren bestimmte Erinnerungen, ja, wir zitieren aus dem Gedächtnis oder aus den Archiven. Wir werden sehen, es genügt nicht. Ja. Nur bei einem Gericht ist es so, dass alle Tatsachen gleichzeitig in ihrer Fülle erscheinen. Da wird nichts mehr übersehen. Das heißt, ein Gericht, bei dem wir mit einem absoluten Gedächtnis zu tun haben, das heißt mit einem Gedächtnis, das alles mobilisiert und gleichsetzt, ohne jede vorausgegangene Auswahl und Selektion der Erinnerungen und Dokumente, das ist der zentrale Punkt. Das werden wir dann später sehen, über dieses Selektionsprogramm beim Gedächtnis. Das ist der messianische Moment. Das ist ein Moment. Ja? Das ist sozusagen diese jüdische Geschichte, christliche Geschichte. Zweiter Moment ist die Figur des Ende der Geschichte bei Hegel. Wiederholt bei Marx, wiederholt bei Kojève und so weiter. Erste Figur ist die theologische Figur. Zweite Figur ist die philosophische Figur. Das Ende der Geschichte bei Hegel tritt dann ein, wenn wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir eine weitere Option haben zum Leben. Ja? Das heißt, es gibt so etwas wie einen Durchlauf, ja? Individuelle und kollektive. Man beginnt damit, dass man denkt, man wird, Flieger, gleichzeitig Wissenschaftler, gleichzeitig dies, gleichzeitig das. Und dann verändern sich die Möglichkeiten, sie verändern sich und verändern sich und verändern sich. Sozusagen die individuelle Entwicklung ist eine Entwicklung von einer potenzielle Unendlichkeit der Optionen, ja, nicht wahr? Die dem Kind als ein freies Feld der Möglichkeit erscheinen, bis zu einer gewissen Zeit, wo wir das Gefühl haben, dass wir keine Optionen mehr haben, nur die Realität. Ja. Und wenn wir dieses Gefühl haben, gehen wir in die Rente. Ja. Wenn wir in die Rente haben, dann ist sozusagen für uns Arbeitsleben abgeschlossen. Arbeitsleben abgeschlossen als eine Summe der Möglichkeiten und der Optionen, die wir realisieren könnten. Jetzt können wir nur was tun? Was tun die Rentner? Die Rentner, ja. Sie reisen oder sie haben Hobbys. Ja. Was ist ein Hobby? Ein Hobby ist im Grunde ein Zitat. Das heißt, wenn man in die Rente geht, man beginnt sozusagen Arbeitsleben zu zitieren, aber man zitiert das Arbeitsleben ohne reale Arbeit in dieses Arbeitsleben zu investieren, weil diese Arbeitsmöglichkeit ist schon als eine realisierte hinter einem gelassen. Und so können wir uns vorstellen, so etwas wie Menschheit auf der Rente. Ja, und das ist unsere Menschheit, ja, würde Hegel sagen. Das heißt, eine Menschheit, die alle Möglichkeiten immer schon realisiert hat, alle Optionen realisiert hat, und jetzt ist imstande, diese Optionen nur zu zitieren. Ja? Das ist ein philosophischer Abschluss der Geschichte. So wie wir sagen können, alle Möglichkeiten der Malerei sind realisiert. Das ist das Ende der Malerei. Es ist das Ende der Malerei nicht in dem Sinne, dass man nicht malen kann, ja? Sondern in dem Sinne, dass alles, was man malt, gewollt oder ungewollt ein Zitat ist. Ja? Weil man kann sozusagen eine neue Option nicht mehr finden. Oder im Schreiben oder im Romanschreiben, Gedichteschreiben und so weiter. Die Optionen sind immer schon da, ja? In ihrer Fülle. Das ist eine hegelianische Vorstellung vom Ende der Geschichte. Und das ist eine hegelianische Vorstellung vom Ende der Geschichte, die ja von Marx übernommen war. Und zwar für Marx ist die Gesellschaft noch nicht erlöst, ja, wenn sie eine kapitalistische ist, weil es gibt immer noch Klassenunterschiede und Kampf gegen die, sondern die völlig erlöste, das heißt nach dem Ende der Geschichte lebende Menschheit, sollte eine kommunistische sein. Das heißt eine solche, wo diese Klassenspannungen dann definitiv verschwinden. Wir haben also zwei Figuren des Ende der Geschichte. Eine Figur, eine theologische, andere Figur, eine philosophische, hegelische, marxistische. Nun, die ganze Strategie dieses kleinen Textes ist darauf gerichtet, sie auf eine bestimmte Weise zusammenzubringen und zu kombinieren. Und jetzt werden wir sehen, wie das passiert und was daraus folgt. Also im vierten Abschnitt sagt Benjamin, dass wie Blumen ihr Haupt nach der Sonne wenden, so strebt Kraft eines Heliotropismus geheimer Art, das Gewesene der Sonne sich zuzuwenden, die am Himmel der Geschichte im Aufgehen ist. Auch ein oft zitierter Satz. Das heißt, es ist noch einmal Wiederholung dieser Figur des Wartens auf den Erlöser, auf Messias. Geheimes Warten auf jemanden, der sozusagen die Rache übernimmt und meine Wünsche erfüllt. Ja? Auf diese Figur richte ich meine Hoffnungen, ja? Auch wenn unbewusst. Fünfte. Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Es gibt so etwas wie ein Verlust der Vergangenheit. Wie reagieren wir darauf? Punkt 6. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick eine Gefahr aufblitzt. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser, er kommt als der Überwinder des Antichrist. Warum? Weil, wenn wir uns zuwenden, ja, wenn wir uns zuwenden, der Vergangenheit, wie sie gewesen ist, und das hier setzt diese nächste Überlegung ein, dann was haben wir zur Verfügung? Wir haben Dokumente, wir haben Erinnerungen, wir haben die Traditionen. Wie sind sie entstanden? Die sind entstanden durch einen Selektionsprozess, und zwar einen Selektionsprozess im im Interesse der herrschenden Klassen. Das heißt, wir haben eine Geschichte der herrschenden Klassen, die immer die Geschichte so selektieren und geschichtliche Gedächtnis so selektieren, dass sie im Endeffekt immer für diese herrschende Klassen gesprochen haben. Wenn wir also als Historiker jetzt uns versuchen zu ergründen, wie es gewesen ist und wissenschaftlich vorgehen, indem wir uns auf Quellen und Dokumente und Traditionen besinnen, dann müssen wir sehen, dass wir de facto uns sozusagen affirmieren, das Bild, das uns angeboten wird, durch eine Vorselektion. Ja. Das bedeutet, dass es ein Bild ist von dieser Welt oder von der Antichrist, ja, und zwar von einem Feind der Menschheit, was der herrschende Klasse ist, zusammengestellt. Diesem Bild dürfen wir nicht vertrauen, dieses Bild müssen wir bekämpfen. Für Stade de Coulanges empfiehlt es dem Historiker, obwohl er eine Epoche nacherleben, so soll er alles, was er vom späten Verlauf der Geschichte wisse, sich aus dem Kopf schlagen. Besser ist das Verfahren nicht zu kennzeichnen, mit dem der historische Materialismus gebrochen hat. Es ist ein Verfahren der Einführung. Also die Einführung in die Vergangenheit oder Identifikation mit der Vergangenheit, die Verehrung der Vergangenheit ist immer die Verehrung der herrschenden Klasse und immer die Verehrung des Siegers, des Helden, dessen, der sozusagen in dieser Welt gesiegt hat. Die ganze Kultur ist ein Triumphzug, sagt er. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Und dann kommt dieser berühmte Satz, der in jedem Feuilleton jeden zweiten Tag steht. Es ist in der Tat, ja, habe ich sozusagen darauf aufmerksam mit der Zeit. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Das heißt, sozusagen, diese Selektion ist immer barbarisch, die ist immer eine Kombination auf der Unterdrückung und Zerstörung auf der einen Seite und Triumphzug und Feierlichkeit zugunsten des Siegers auf der anderen Seite. Und das bedeutet, dass das, was wir in unseren Museen, Bibliotheken, Institutionen und so weiter als Kultur betrachten, ist immer schon vorselektiert und immer so vorselektiert, dass sozusagen an diesen Kulturgütern auch Blut klebt. Ja. Das heißt, die sind alle die Beute, sie sind alle die, das war sozusagen auf Kosten der anderen gezeigt wird. Dann kommt der nächste Abschnitt, der allen diejenigen bekannt vorkommen soll, die Agamben gelesen haben. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Das ist eben das, was Agamben versucht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Dann kommt es. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, übrigens das übersieht Agamben, dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, dass die Gegner ihm im Namen des Fortschritts als eine historische Norm begegnen. Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben im 20. Jahrhundert, noch möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist. Das heißt, genauso wie für Adorno. Das heißt, das ist, was Benjamin und Adorno verbindet, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt, ist, dass die der Faschismus nicht als, als Ausnahmefall gesehen haben, nicht als etwas Besonderes überhaupt. Ja, Faschismus, speziell durch den Nationalsozialismus, wurde gesehen als ein typisches Beispiel, charakteristisches Beispiel einer historisch tief verankerten und sozusagen normalen Praxis. Das heißt, die Praxis der Ausbeutung der Natur, darüber spricht, und Ausbeutung der Menschen zugunsten der jeweils herrschenden Klasse. Das, was Faschismus in einer vielleicht etwas verschärften Form darstellt, ist eben kein Ausnahmefall. Ausnahmefall wäre die Ankunft der Messias und Befreiung der Menschheit. Ja, das wäre tatsächlich etwas nie da gewesenes. Ja? Das wäre ein A. Also der authentische Kommunismus wäre tatsächlich ein Ausnahmefall. Der Faschismus ist kein Ausnahmefall. Der Faschismus ist das, was immer geschichtlich da war, immer wieder, hat sich immer wieder erholt in verschiedenen Formen der Unterdrückung und der Verfolgung. Es ist sozusagen eine Reise, eine lange, lange Geschichte. Es ist das, was normal passiert. Wenn wir denken, dass der Faschismus eine Ausnahme ist und im Faschismus etwas passiert, was normalerweise nicht passiert, dann bedeutet das nur, dass unser Bild von der Geschichte ein falsches ist und muss revidiert werden. Das heißt, wir müssen sehen, dass die Geschichte immer eine Geschichte der Unterdrückung und Ausbeutung war, immer barbarisch und immer auf Gewalt der Herrschenden aufgebaut und diese Gewalt zum Ausdruck gebracht. Es gibt im Faschismus nichts Außergewöhnliches, nichts Messianisches, nichts Besonderes. Ja? Wenn man denkt, dass im Faschismus etwas Besonderes gibt und sonst etwas Besonderes, Spezifisches, Ungeheures gibt, dann kapituliert man vor dem Faschismus, ja? Weil man kapituliert eigentlich vor jedem Ausnahmefall. Das ist eben kein Ausnahmefall. Und dann kommt dieser nächste Abschnitt, dieser poetische Abschnitt. Das lese ich vor, ja, obwohl es immer wieder zitiert wird ansonsten. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Das ist tatsächlich ein Bild von Klee, das Bild, das Benjamin bei ihm gekauft hat. Das ist das einzige Bild, das er gekauft hat. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheit vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenführen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, also Paradies ist hinter uns, ja, vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sich nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zu Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Das heißt, Fortschritt ist eine riesige Geschichte der Verluste. Fortschritt besteht darin, dass jede Generation abgeschlachtet wird, zum Opfer gemacht wird, dass ihre Projekte nicht realisiert werden, ihre Hoffnungen verschwinden, ihre Zeit vergeht. Der Fortschritt, das Gesetz des Fortschritts ist das Gesetz nicht der Akkumulation oder des Strebens in eine heile Zukunft, sondern es ist eine Bewegung, die uns weiter und weiter bringt vom Paradiese. Und es ist eine Bewegung, die darin besteht, dass alles untergeht, weil es alles unzeitgemäß zu sein scheint. Ja? Obsolet. Was ist das Gesetz des Fortschritts? Das Gesetz des Fortschritts besteht darin, dass die Dinge obsolet werden, unvernichtet. Ja? Ich trage diese Kleider nicht mehr und die Kleider sind beleidigt, ja? Weil sie nicht mehr modisch sind. Ja? Ich will diese Gedanken nicht ausdrücken, ich will diese Autoren nicht mehr lesen, ich will diese Bilder nicht mehr sehen, weil sie sozusagen out of fashion sind. Und so weiter. Ich habe keine Chance, bestimmte Dinge zu machen, weil sie auch obsolet sind. Also ich unterdrücke in mir diesen Wunsch, weil diesen Wunsch unzeitgemäß zu sein scheint und so weiter und so fort. Das ist dieser Trümmerhaufen. Jeder weitere Schritt ist eine Anhäufung von verlorenen, verstoßenen, beleidigten, abgesagten aus der Überlegung, es ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr fortschrittlich und muss deswegen abgeschafft werden. Ja. Das ist sozusagen, dieser Trümmerhaufen wächst und diese Geschichte der Beleidigung und des Verstoßenen, ja, akkumuliert sich. Das ist das Einzige, was ich akkumuliere. Und weiter und weiter vom Paradiese trennt. Nach dieser Überlegung beginnt er gegen die Sozialdemokratie zu argumentieren. Es ist auch interessant, dass er gegen die Kommunistische Partei nicht argumentiert. Er argumentiert nicht gegen die Sowjetunion. Weder Sowjetunion noch die Kommunistische Partei Deutschlands werden in Frage gestellt. Er sieht nach wie vor in ihnen die Verbündeten. Aber nicht in der Sozialdemokratie. Und er beginnt dann einen Abschnitt einer grundsätzlichen Kritik an sozialdemokratische Programme und an die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und er sagt, dass das Problem mit sozialdemokratischer Partei ist, dass die Arbeiter liebt und die Arbeit. Ja. Und er zitiert, dass die Programme noch, eine der ersten Programme sagt, dass die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur und so weiter und so fort. Und dass die Arbeit muss siegen und muss belohnt werden, muss respektiert werden, der Arbeiter muss respektiert werden und so weiter. Und dann sagt er, die Arbeit, wie sie verstanden wird, hier läuft auch die Ausbeutung der Natur hinaus, und auch eigentlich Ausbeutung des Proletariats. Die Kultur ist nicht das Produkt der Arbeit, sondern das Produkt der Ausbeutung und Selektion. Der Arbeiter hat von seiner Arbeit gar nichts. Und der Begriff der Arbeit enthält in sich nichts Gutes, weil die Arbeit letztendlich der Fortschritt dient und der Fortschritt bringt nichts Gutes, das wissen wir schon. Ja. Die Arbeit als solche hat nichts Gutes an sich, weil die Arbeit selbst ist Effekt einer Unterdrückung und wird dann noch einmal unterdrückt. Und dann die Kultur entsteht aus dieser Unterdrückung. Dann wiederholt er eben, dass uns unsere künftigen Generationen völlig gleichgültig sind. Was die Arbeiterklasse lernen soll, ist Hass und Opferwillen. Und Hass und Opferwillen, um die Revolution zu machen, lernt man nur, indem man die Beleidigungen aufzählt, die man erfahren hat, und niemals, wenn man die lichte Zukunft sich vorstellt. Wenn man die lichte Zukunft sich vorstellt, dann wird man versöhnlich und da ist man zufrieden. Ja, irgendwie fühlt man sich gut. Und wenn man sich gut fühlt, dann macht man nie eine Revolution. Man macht eine Revolution, wenn man sich schlecht fühlt. Und man fühlt sich schlecht, nur wenn man sozusagen diese Geschichte, die Beleidigungen und die Traumata in sich selbst wiederholt und in dieser Hinsicht wach bleibt. In diesem Sinne Sozialdemokratie führt zur Versöhnung mit dem Faschismus, weil der Faschismus ist eben diese verschärfte Ausbeutung der Natur. Wie ist es aber, und dann kommt es ein Sprung, und dieser Sprung funktioniert folgendermaßen. Er sagt, dass alle diese Vorstellungen, sei es bürgerlich-liberale, sei es sozialdemokratische Vorstellung des Fortschritts, ist ja sozusagen letztendlich begründet in einer Vorstellung von der Zeit als einer leeren Zeit, die fortläuft von Punkt A zu Punkt B, ja, von Anfang zu Ende. Eine leere Zeit, die dann erfüllt werden muss, und sie muss erfüllt werden dann von der Arbeit und vom Fortschritt. Ja? Sozusagen, das ist die philosophische Grundlage für das Fortschrittsdenken, ist eben das. De facto ist aber es nicht der Fall, sondern de facto haben wir diese Zeit nicht. Sie haben nur die Gegenwart. Wir haben nur die Gegenwart. Wir haben nur die Jetztzeit, wie er sagt. Die Jetztzeit, das heißt die Zeit, von der aus wir die Geschichte schreiben. Ja? Und das ist ein interessanter Gedanke. Man muss das ein bisschen verstehen, was er meint an der Stelle. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Historiker bin und ich beginne, eine Geschichte zu schreiben, ja, heute, dann wird dieses Heute integriert in diese Geschichte als ein Moment in diese geschichtliche Entwicklung. Zum Beispiel, schreibe ich so etwas wie die Geschichte des Kapitalismus. Ja? Und ich sage, ja, bis zu diesem Tag, der Kapitalismus hat diese und jene Stadien durchlaufen können, dann geht es heute so und das wird dann wahrscheinlich weiter so gehen. Ja? Das heißt, ich integriere die Jetztzeit, in der ich die Geschichte schreibe, in die Geschichte selbst, als ein Moment in diese geschichtliche Entwicklung. Das ist aber nicht richtig, weil meine Jetztzeit hat eine privilegierte Stellung in der geschichtlichen Entwicklung, weil ich schreibe diese ganze Geschichte aus der Jetztzeit heraus. Ja, ich schreibe diese Geschichte jetzt und nicht später. Das bedeutet, dass ich jetzt hier sitze und so etwas wie Bilder der Vergangenheit, aber meinetwegen auch Bilder der Zukunft, vor meinen Augen erscheinen lassen. Ja. Als Historiker kann ich gar nicht anders verfahren. Das bedeutet, dass ich in dem Augenblick, in dem ich Geschichte schreibe, Messias bin. Nicht ganz, aber bis zu einem gewissen Grad. Ja? Weil was macht der Messias, wenn der Messias kommt? Er sitzt da auf dem Thron, erzählt die ganze Geschichte, ruft die Zeugen, praktiziert dieses Gericht, das Weltgericht. Ja, er ist der Punkt, von dem aus diese Geschichte erzählt wird. Wenn ich diese Funktion übernehme, und ich muss diese Funktion übernehmen, denn wenn ich diese Funktion nicht übernehme, da kann er gar keine Geschichte schreiben, dann ist meine Zeit, also die Zeit meiner Existenz, bis zu einem gewissen Grad eine messianische. Eine messianische insofern, dass ich das tue, nicht ganz, aber zum Teil, was auch der Messias tut. Ja. Diese Jetztzeit, in der ich bin, hat also eine gewisse messianische Dimension. Und diese gewisse messianische Dimension gibt mir die Möglichkeit, mich in die Geschichte zu intervenieren, aktiv zu intervenieren, und zwar in die Geschichte so aktiv zu intervenieren, dass diese geschichtlichen Bilder, die vor meinen Augen auftauchen, wenn ich eine Geschichte schreiben will, in der Wirklichkeit selbst zitiert werden. Also nicht nur in meinem Buch, sondern in der historischen Wirklichkeit, und zwar in diesem geschichtlichen Jetzt, das ich jetzt erlebe. Dieser Akt des Zitierens in der Wirklichkeit selbst ist die Revolution. Ja, nach Benjamin. So war für Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das alte Rom genauso, wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat sie wiederum für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Übrigens, das wurde übernommen von Bataille, aber in einem anderen Zustand. Er sagt, der sexuelle Akt ist der Tigersprung in der Zeit. Das ist eine merkwürdige, aber nicht uninteressante Umdeutung dieser Figur. Er zitiert das übrigens am Anfang von seinem Opus Magnus, Verfemte Teil. Nun findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als Marx denn die Revolution begriffen hat. Das heißt, wir leben in einer Konstellation, in der die herrschenden Klassen, die diese Lektion der Geschichte kontrollieren, auch diese Geschichte zitieren. Ja? Sie zitieren de facto das, was sie eben selbst vorselektiert haben. Das sozusagen, das ist der Normalfall. Ein Historiker, der sich in der Opposition zur herrschenden Klasse versteht, ja, er begnügt sich meistens damit, dass er eine Geschichte schreibt, auch vielleicht soll ich eine Geschichte sein aus der Perspektive der Unterdrückten. Was es bedeutet? Das bedeutet, dass er zitiert nicht die Ereignisse, die sozusagen siegreiche Ereignisse waren, nicht die Formen, die historisch gesiegt haben, sondern die, die eben frustriert worden sind, eben diese untergegangen sind und die diese Wünsche in sich akkumulieren und widerspiegeln. Diese Theater. Aber diese Theater nur in der Schrift. In diesem Sinne ist er partiell messianisch. Als Revolutionär tut er das aber im politischen Leben selbst. Das heißt, er ruft diese Formen, diese Wünsche, diese unterdrückten Sehnsüchte von der Geschichte auf, mobilisiert sie und etabliert sie als eine geschichtliche Realität durch einen Akt Gewalt. Und das ist eine revolutionäre Gewalt. Die revolutionäre Gewalt wird hier verstanden als eine zitierende Gewalt. Die Revolution ist ein Akt des Zitierens, aber ein Akt des Zitierens gleichzeitig ein Gegenzitieren ist. Ja? Das heißt, es wird nicht das zitiert, was die herrschende Klasse zitieren wollen, es wird was ganz anderes zitiert. Das, was die herrschenden Klassen die ganze Zeit unterdrückt haben. Und das wird zitiert auf der einen Seite, auf der Ebene der Schrift. Es ist immer schon, hat eine messianische Dimension. Und dann aber noch zusätzlich auf der Ebene der Wirklichkeit selbst. Und das ist dann eine geschichtliche Intervention, die wir als Revolution bezeichnen. Das bedeutet, dass jede Geschichtsschreibung, wie jede Revolution, haben eine messianische, endzeitliche Dimension. Das ist der Punkt seiner Überlegung. Der zentrale Punkt seiner Überlegung ist, dass das Ende der Geschichte oder der Ankunft Messias ist nicht ein einmaliges Ereignis. Ja? Dass sozusagen in Bezug auf die Geschichte etwas völlig Heterogenes darstellt. So wie wir sagen, das absolut andere. Ja? Ja, das absolut andere. er ist gegen diese Idee des absolut anderen. Das ist der zentrale Punkt. Ja. Was sehr oft übersehen wird bei Benjamin, weil er zitiert, wird eben im Sinne des absolut anderen. Ja. Die Rezeption von Benjamin ist sehr, sehr von Derrida und später Interpretation infiziert. Im Grunde besteht Benjamin auf völlig andere Überlegung, neben eben, dass dieser Bruch zwischen einer homogenen Geschichte, die immer weiter im Fortschritt verläuft, und dem Ende der Geschichte, also Ankunft des Messias, nicht so groß ist. Und es ist nicht so groß, weil diese messianische Figur sich immer wieder wiederholt innerhalb der Geschichte selbst. Und zwar, jedes Mal, wenn ich eine Geschichte schreibe, muss ich diese Geschichte schreiben aus der Perspektive ihres Endes, also aus meiner jetzigen Perspektive, wo ich am Ende der Geschichte stehe, die ich dann beschreibe. Ja, sonst kann ich das nicht machen. Und zweitens, durch eine revolutionäre Art eines Zitierens der Vergangenheit. Und das ist sozusagen Präfiguration oder, sagen wir, Allegorie dessen, was auch Messias macht. Ja? Das heißt, in der Geschichte selbst können wir messianisch leben. Ja? Wir brauchen nicht auf den Messias zu warten. Wir können hier und jetzt auch messianisch leben. Und mehr noch, wir können sozusagen es nicht vermeiden, bis zu einem gewissen Grad messianisch zu leben, das heißt so zu leben, als ob wir am Ende der Geschichte leben. Ja? Das ist sozusagen fast aufgezwungen, objektiv gesehen, für die Geschichte selbst. Das Bewusstsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist der revolutionären Klasse im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. Und er zitiert ein Augenzeugen aus der Juli-Revolution, also 1930, französischen, wer könnte es auf Französisch, wer könnte es glauben, die haben auf die Uhren geschossen, damit der neue Tag nicht kommt. Ja? Die haben tatsächlich begonnen, die Uhren zu zerstören, 1930. Und er sagt sozusagen, diese Zerstörung der Zeit ist der eigentliche revolutionäre Akt. Ja? Das ist eigentlich das, was die Revolution ausmacht. Die zerstörte Zeit als dieser Durchlauf der Augenblicke. Also Gegenwart ist nicht Übergang von der Vergangenheit zur Zukunft in der Zeit, sondern es ist ein Stillstand. Es ist ein Punkt, den man besetzt, ja, den man besetzt für sich selbst und übernimmt bis zu einem gewissen Grad messianischer Funktion. Der Historismus gipfelt von rechts wegen in der Universalgeschichte, aber nicht der materialistische. Materialistische ist keine Universalgeschichte, sondern es ist eine Geschichte der Fragmentierung. Es ist eine Geschichte der Momente des Zitierens, der Zerstörung der Zeit, die Möglichkeit sozusagen sich in eine andere Zeit zu versetzen, Wünsche aus einer Zeit zu mobilisieren, sich zugunsten auszubeuten und so weiter und so fort. Das heißt, die Geschichte ist nicht homogen, es ist kein homogener Verlauf, sondern es ist ein Kampffeld, wo sozusagen verschiedene Klassen, verschiedene Gruppen, verschiedene Rüstung benutzen. Das ist das, was dann benutzt diese Figur, ohne auf Benjamin zu verweisen, Derrida in seinem Buch Gespenster von Marx oder Spectre de Marx, indem er beginnt mit diesem Gespenst des Kommunismus, ja, was Marx schrieb, das Gespenst des Kommunismus, Wandert durch Europa und so weiter und so fort, und beginnt über ein anderes Gespenst zu sprechen, nämlich das Gespenst des Vaters von Hamlet. Und zwar, als Hamlet kommt ja zurück nach Dänemark und zum Grab seines Vaters kommt, erscheint ein Gespenst. Ja, erscheint ein Gespenst und ihm auferlegt, die Rache zu üben. um die Zeit wiederherzustellen. Ja? Ja? Und die Lücke sozusagen zu füllen, diese Lücke Herr zu werden, die durch Verrat entstanden ist. Ja? Und Derrida, der sicherlich sozusagen Benjaminer ist, er sieht sozusagen die Analogie zu dem, was Benjamin sagt, dass es sozusagen, es gibt sozusagen ein Befehl aus der Vergangenheit und dann aus der Vergangenheit von einem Gespenst der Vergangenheit und dann beginnt sozusagen Hamlet sich zu fragen, und das ist eben der Punkt, ja, wo er auf diesen Text verweist, auf diesen Text abschließt, ist das tatsächlich ein Gespenst oder nur die Rüstung? Ja? Weil man sieht nur die Form. Man sieht sozusagen nichts im Inneren. Und er fragt, ist es tatsächlich jemand drin oder ist es nur die Rüstung? Wenn es wirklich jemand drin ist, dann muss man diesem Befehl gehorchen und die Revolution machen, die Gewalt anwenden und die Macht an sich reißen. Wenn es aber nur eine Rüstung ist, dann ist es sozusagen ein Zitat der herrschenden Klasse sozusagen. Und das braucht man keine revolutionäre Akte, keine Gewalt anwenden. Ja? Das ist nur ein Teil der Universalgeschichte. Und Derrida sagt in seiner skeptischen Manier, ja, es ist schwer, das zu entscheiden. Kann man so sehen, kann man so sehen. Also man muss mehr darüber wissen. Und irgendwie, das bringt auch zu nichts. Also man muss sozusagen verweilen und das reflektieren. Und sicherlich Benjamin sagt, es ist nicht zu reflektieren, es gibt zwei Klassenpositionen. Ja. Eine Klassenposition ist, es ist nur eine Rüstung. Ja. Okay. Und die lehnen wir halt ab. Ja. Wir sagen, es ist eine authentische Rache und es ist ein authentisches Gespenst. Ja, es ist nicht bloß die Rüstung, es ist ein Gespenst. Das Gespenst fordert von uns eine revolutionäre Tat, also schreiten wir zu dieser Tat. Ja. Das heißt, er nimmt eine bestimmte Position ein und er sieht keinen Grund, sozusagen zu verweilen. Ja? Weil man kann verweilen in der Situation einer Neutralität, aber die bestreitet er. Ja? Das Problem ist, dass Derrida so eine typische erkenntnistheoretische Position einnimmt, ja? Und sagt, Von der Position eines neutralen Betrachters, ist das tatsächlich eine Rüstung oder ist das tatsächlich ein Gespenst? Ja? Und dann sagt Benjamin, aber diese Position gibt es hier nicht. Ja? Es gibt keine Position eines neutralen Betrachters. Diese Position ist ein Hirngespenst selbst. Ja? De facto ist man immer geleitet von bestimmten Interessen und Wünschen und Konstellationen seiner realen Zeit. Und er kann diese Position eines neutralen Betrachters gar nicht einnehmen. Ja? Er entscheidet deswegen ganz automatisch in eine Richtung oder andere Richtung. Ist das der Rüstung oder ist das Gespenst? Ist es dieser Befehl wirksam oder nicht? Ausgehend davon, in welcher Situation er sich selbst befindet in dieser Jetztzeit. Ja? Er kann nicht sich erheben über diese Jetztzeit. Er ist gefangen in dieser Jetztzeit. Er kann sich nicht erheben und sagen, von einer Position der Universalgeschichte, einer allgemeinen und reinen erkenntnistheoretischen Position, muss ich entscheiden. Wenn er das tut, dann entscheidet er niemals in der Tat. Ja, da hat Derrida recht. Die Frage ist nur, ob er das überhaupt kann. Ja. Und nach Benjamin kann er das nicht. Er kann diese Situation gar nicht annehmen. Das ist sicherlich ein Unterschied zwischen dialektischem Materialismus auf der einen Seite tatsächlich historischen Materialismus und Dekonstruktion. Mit der Dekonstruktion, obwohl Derrida immer wieder sich verweist auf Benjamin und so weiter, was übersehen wird, ist, dass für Benjamin, für den dialektischen historischen Materialismus, ist der Historiker selbst materiell. Ja, das ist die Frage. Es ist nicht so, wie Derrida das versteht, dass die historischen Materialisten sind so dumme Leute, ja, die nicht reflektiv genug sind und wenn sie eine Rüstung sehen in der Nacht, dann denken sie, das ist tatsächlich Vater oder gibt tatsächlich Befehle. Ja. So ein Bild des historischen Materialismus. Und ich als Derrida sehe, dass sie sich irren, man muss verweilen und genau hinsehen. Ja. das ist eine Parodie, ja? sowas gibt es ja. De facto ist es so, dass der historische Realist eben das bestreitet. Er bestreitet die Möglichkeit, ein neutraler Beobachter zu sein. Ja? Er positioniert den Historiker selbst als materiellen Gegenstand, als einen Körper in einer bestimmten Zeit. Und ausgehend davon, wie dieser Körper situiert ist, wie dieser Beobachter selbst strukturiert ist in der materiellen Wirklichkeit, wird das schon entweder so oder so entscheiden. Ja. Er wird nicht in die unendlichen Zweifel geraten. Und dann kommt der Anhang, und da sagt Anhang A und B, und das wiederholt er sozusagen die Moral des Ganzen. Er sagt eben, jede Gegenwart und jede Jetztzeit enthalten die Splitter des Messianischen, ja, die Splitter der messianischen Zeit. Ja, das ist eben das, was ich gesagt haben, das heißt, jede Jetztzeit, weil sie eine solche ist, von der aus die Geschichte erzählt werden muss, eine Dimension des Messianischen hat. Das heißt, sich auch gegen den Willen des Historikers am Ende der Geschichte situiert, die er erzählen will. Und zweitens, dass jede Prophezeiung der Zukunft leer ist. Die Prophezeiungen werden in der Bibel untersagt. Sozusagen die Zukunft ist leer. Aber die Zukunft ist leer nicht im Sinne, dass in der Zukunft nichts passiert, sondern dass jeder Augenblick für den Eintritt des Messias offen ist. Ja? Diese Leere ist eine Einladung für den Messias. Jede Sekunde ist eine Pforte, durch die der Messias treten konnte. Ja? Das heißt, es gibt sozusagen keine Gesetzmäßigkeit, die auf die Zukunft projiziert werden könnte, so dass ich sagen könnte, sozusagen nicht zu in jedem Augenblick, zu jeder Zeit ist eine revolutionäre Veränderung möglich. Ja? Und das ist genau das, was Benjamin behauptet. Sozusagen, jede Zeit könnte eine Zeit der Revolution sein. Jede Zeit könnte eine Zeit der Veränderung sein. Wir sollen uns nur dafür entschließen. Ja, wir sollen sozusagen aktivieren die messianische Dimension eines jeden Augenblicks. Und die Tatsache, dass wir dabei zitieren, ja, weil sagen, es ist nichts möglich, Neues möglich, es ist nur zitieren. Ja. Aber gerade die Tatsache, dass wir zitieren, macht die Sache messianisch. Ja. Das ist nicht schlecht, sondern das ist gut. Ja. Und macht die Revolution möglich. Weil die Revolution ist ein Zitat. Aber es ist ein Zitat gegen das Zitat. Ja. Sozusagen die herrschenden Klassen zitieren die ganze Zeit. Die Revolution ist Zitieren gegen das Zitieren der herrschenden Klasse. Dieses Zitieren gegen das Zitieren der herrschenden Klasse ist immer möglich, zu jeder Zeit möglich. Und es bedeutet, dass die messianische Hoffnung ist zu jeder Zeit erfüllbar. Es gibt nichts, was diese Hoffnung oder diese Realisierung begünstigen oder verhindern könnte. Sozusagen in der Hinsicht ist jeder Augenblick sowohl ein Hindernis wie auch eine Einladung gewissermaßen. Und es hängt von uns ab, ob wir sozusagen dieses Potenzial, das jüdische Potenzial benutzen oder nicht benutzen. Ja, das Potenzial ist da und das Potenzial besteht nicht darin, dass wir etwas Neues tun. Weil etwas Neues zu tun, wäre dieser Fortschritt einfach weiterzutreiben, um uns von der Paradiese noch weiter zu entfernen, sondern dass wir sozusagen diesen Vorgang des Gegenzitierens praktizieren, was ein revolutionärer Akt ist. Sei es theoretisch, sei es auf der Ebene der gesellschaftlichen Praxis selbst. Okay, das ist das, was ich Ihnen präsentieren wollte. Jetzt machen wir eine Pause und diskutieren das. Ja, wir sammeln uns dann 20 Minuten.